Ihr seid die Akteurin für urbanen Ungehorsam. Ihr seid ein interdisziplinäres Stadtforschungskollektiv, das in Hamburg aktiv ist. Ihr seid eigentlich zu viert. Wir sprechen jetzt hier zu viert. Also ein Mitglied eures Kollektivs ist quasi nicht dabei. Ich spreche jetzt mit Maya Lifoit, Charlotte Niewert und Juliane Bötel. Und ich habe euch eingeladen zu einem Gespräch zum Anlass des 8. Märzes. Wir senden hier bei Radio Korax am 8. März vom Marktplatz in Halle und wollen exemplarisch von diesem Ort ausgehend aus feministischer Sicht auf umkämpfte Räume schauen, auf umkämpfte städtische Räume und auch über feministische Interventionen sprechen. Und da schaue ich jetzt mal alleine nur auf euren Kollektivnamen, Akteurin für urbanen Ungehorsam. Was ist denn euer Verständnis von urbanem Ungehorsam? Was heißt das für euch? Was assoziiert ihr mit diesem Begriff?
Wir gehen mit diesem Begriff in erster Linie davon aus, dass die Stadt selber sehr patriarchal geprägt ist, sehr männerdominiert ist. In den unterschiedlichen Disziplinen, die wir uns anschauen, wir haben einen großen Fokus auf eben die Stadtforschung, deswegen auch dieses Forschungskollektiv, aber eben auch auf Aspekte der Architektur, sowohl der gebauten Architektur als auch der sozialen Architektur, also wie wir zusammenleben, die Gesellschaftsformen in Städten und so weiter. Und von dieser ursprünglichen Annahme, dass die Stadt eben sehr männlich dominiert ist, ist der urbane Ungehorsam für uns in erster Linie erstmal das Hinterfragen und das zur Debatte stellen, beziehungsweise auch der Drang nach der aktiven Gestaltung oder des Eingreifens in diese sehr männlich dominierte Stadtwelt. Und der urbane Ungehorsam ist für uns dann in diesem Fall eigentlich das Stören und das Hinterfragen dieser heteronormativen Strukturen, dieser Standards, die wir immer wieder in unserem Alltag empfinden. Und wir haben uns damit mit diesem Begriff auch so ein bisschen an den zivilen Ungehorsam angelehnt, der eben besagt, dass Grenze der Gesetze ausgetestet werden, zum Teil auch dagegen verstoßen wird, körperlich, räumlich, performativ, protestierend, gegen eben Missstände oder um auf Missstände hinzuweisen, die für uns eben diese sehr männlich geprägte Umgebung darstellt. Und wir lehnen uns da so ein bisschen an Henri Lefebvre's Konzept für ein Recht auf Stadt, wo wir sagen, dieses Recht auf Stadt muss auch ein Recht auf politische Partizipation sein, ein Recht auf Widerstand gegen die aktuellen Umstände und für Teilhabe an einer Stadt für alle. Und das ist in unserer Praxis sowohl in der gelebten Stadt als auch im Wissenschaftsbetrieb, wo wir sagen, unsere Wissenschaft, die wir betreiben, unsere Forschung, die wir betreiben, muss übersetzt werden, also sowohl mit Blick auf Alltagserfahrungen als auch auf eben wissenschaftliche Diskurse, die für alle zugänglich sein sollten. Und der urbane Ungehorsam ist in dem Sinne für uns dann ein feministisches Prinzip der Verweigerung eines Systems, was uns eben Teilhabe zum Teil verwehrt, was unterdrückend wirkt, was nicht gleichberechtigt ist, sowohl in der Wissenschaft als auch im Alltag. Und ein öffentlicher Akt, der sozusagen einen Bruch darstellen soll mit auferlegten Strukturen und sagen soll, nicht weiter so, wir möchten hier eingreifen. Und in dem Sinne bauen wir uns mit diesem urbanen Ungehorsam ein sorgendes Netzwerk unterstützender Infrastruktur auf, auch einer Wissensinfrastruktur, in dem wir uns austauschen und die uns sonst verwehrt bleibt. Und da ist vielleicht ganz schön, nochmal auf Bell Hooks zu schauen, die auch vielleicht im Sinne eines gewissen urbanen Ungehorsams, wie wir ihn definieren, sagt, dass dieser Kampf auch heißt, to accept responsibility for fighting oppressions that may not directly affect us as individuals. Das heißt, wir versuchen in unserer Praxis des urbanen Ungehorsams auch heterogene Erfahrungen und variierende und komplexe und auch intersektionale Diskriminierungen zu berücksichtigen, zu reflektieren und auch unsere Rolle als ausschließlich weiße Frauen hier deutlich zu hinterfragen. Aber so zusammenfassend ist für uns der urbane Ungehorsam ja ein Kampf für ein gemeinsames, gemeinschaffendes, neues Stadtvokabular, für geteilte, widerständige Ressourcen und auch Praktiken, die die Stadt gerechter und feministischer und auch antirassistischer und zu einer Stadt für uns alle macht.
Also wie du es, Bayerli, jetzt auch nochmal beschrieben hast, richtet sich eben dieses Ungehorsam gegen bestehende Strukturen. Und wenn wir jetzt blicken auf Räume in unserer Gesellschaft, dann ist ja ganz eindeutig, dass ja auch diese Räume eben auch vergeschlechtlicht werden. Also das heißt, dass ihnen ein gesellschaftliches Geschlechterverhältnis auch eingeschrieben ist. Und selbstverständlich macht das ja auch vor einer Stadt kein Halt, also weil die Frage ist, wer baut denn eigentlich diese Stadt und entlang von wessen Bedürfnissen wird gebaut und geplant. Ich würde euch daher gerne nochmal fragen, nach Phänomenen, nach Beispielen, die eurer Ansicht nach verdeutlichen, wie denn die Stadt und die Stadtentwicklung von sexistischen und auch von, ja, von patriarchalen Strukturen geprägt ist.
Es sind eigentlich schon ganz alltägliche Routinen und Wege, die für Frauen im öffentlichen Raum schwerer zu bewältigen sind als für Männer. Da gibt es verschiedenste Phänomene und Strukturen, die das untermalen. Frauen legen zum Beispiel durchschnittlich mehr Wege zu Fuß zurück als Männer und die allgemeine Stadtplanung ist selten nach den FußgängerInnen orientiert. Das heißt, die autozentrierte Stadtplanung ist eigentlich ausgerichtet für den arbeitenden Mann. Architektur konzipiert immer noch Räume nach klassischen Genderrollen und Genderrollen werden auch in Norm vorgegeben. Zum Beispiel im Neufert, also ein Buch über die Bauentwurfslehre, in denen alle Grundlagen, Normen und Vorschriften der Architektur festgehalten sind. Da sieht man das ganz klar, dass der Frauenkörper in Darstellung gezeigt wird, wie groß die Gegenstände sein müssen, wie viel Platz sein muss, um zu putzen. Und dieses klassische Modell der Kleinfamilie wird in Grundrissen reproduziert. Das heißt, dass andere diverse Lebensmodelle, die heutzutage gelebt werden, nicht in den Grundrissen berücksichtigt werden.
Das heißt, dass auch nur das an Wohnangebot zur Verfügung gestellt wird. Also wenn man sich Neubauprojekte anguckt, dann ist ein großer Fokus auf 2 bis maximal 3 Raumwohnungen, aber alle Personengruppen, die mehr als 3 Zimmer oder 3 Räume benötigen oder gerne möchten, finden das Angebot gar nicht. Und wenn, dann oft in Entfernungen oder in Stadtteilen, die weiter weg sind von dem, was sie, wo sie bisher leben und wo sie ja auch ganz oft ihr soziales Umfeld und ihre, ja, ihre täglichen Wege haben.
Wenn wir uns jetzt so öffentliche Plätze auch anschauen, fallen euch da vielleicht irgendwie auch noch so Beispiele für ein, inwiefern sich da Geschlechterverhältnisse auch so niederschreiben, so ganz offensichtlich?
Also es gibt auf jeden Fall das Beispiel von öffentlichen Toiletten. Also dass es vor allem für Frauen im öffentlichen Raum keine Möglichkeit gibt, auf Toilette zu gehen, weil es doch häufiger Urinale gibt, die im öffentlichen Raum stehen. Und das ja für viele Frauen nicht in Frage kommt.
Und sicherlich ja auch ein Thema, was auch nicht-binäre Personen oder Transpersonen ja auch genauso eben betrifft, dass da eigentlich sehr viele abseits von Cis-Männern Menschen irgendwie ausgeschlossen werden oder ihre Bedürfnisse einfach nicht berücksichtigt werden. Ich würde gerne nochmal genauer auch eben auf euer Kollektiv, auf die Akteurinnen für urbanen Ungehorsam zu sprechen kommen. Ihr seid ein interdisziplinäres Stadtforschungskollektiv. Wie ist dieses Kollektiv eigentlich entstanden und was würdet ihr sagen, zeichnet eure Arbeitsweise aus oder unterscheidet sie vielleicht auch von anderen Stadtforschungskollektiven oder Kollektiven im Allgemeinen in der Wissenschaft?
Wir haben jetzt zusammengefunden, ganz klassisch übers Studium. Wir haben alle 4 zusammen den Master in Urban Design an der HafenCity-Universität in Hamburg gemacht und im Rahmen dessen 2 Gruppenprojekte zu 4 gemacht und vor allen Dingen unser Gruppenprojekt zu städtischen Infrastrukturen. Da haben wir uns sehr intensiv mit Lieferando und Gigwork und Plattformökonomie und alles, was da dazugehört, auseinandergesetzt und haben dann beschlossen, dass wir das ganz gerne über die Uni hinaus weiterverfolgen würden, weil es uns irgendwie ja angefixt hat und außerdem schien es uns irgendwie wichtig, auch so diese Thematik nicht nur im universitären Kontext zu diskutieren und zu präsentieren, sondern darüber hinaus sichtbar zu machen, was für eine Dringlichkeit dieses Thema auch für den Stadtraum hat und für das, wie wir in der Stadt leben. Und ich glaube, das Besondere an unserer Arbeitsweise ist, dass wir vier unterschiedliche Perspektiven haben. Also Mayeli ist Kulturwissenschaftlerin, Charlotte Architektin, Kerstin ist Grafikdesignerin, ich bin Politikwissenschaftlerin. Das ist so das, wo wir irgendwie mal angefangen haben und so quasi herkommen. Und das verbindet sich sehr gut in der Zusammenarbeit. Und am Anfang hat man einen Knäuel von Gedanken und am Ende kommt was bei raus. Aber wir könnten gar nicht sagen, von wem kommt jetzt welcher Input. Und diese Selbstverständlichkeit ist, würde ich sagen, auf jeden Fall ein Unterschied. Dieses Gemeinschaftliche ist schon, wenn man sich die Wissenschaftslandschaft anguckt, die Mayeli hat es vorhin gesagt, ja sehr männlich dominiert ist, aber nicht nur männlich dominiert, sondern ja auch sehr von Individuen dominiert ist. Also es ist ja allein schon schwierig, bei einer Zitationsweise einen Kollektivnamen anzugeben, sondern da müssen irgendwie immer Personen stehen. Wenn es mehrere sind, dann muss man immer sagen, welche Reihenfolge jetzt. Also da kommen ja auch wieder ganz viele Machtmechanismen in diesem Wissenschaftskontext zum Tragen. Die umgehen wir damit ganz bewusst, dass wir diese Vereinzelung aufbrechen, also auch wieder der Ungehorsam sozusagen, und gemeinsam was machen und gemeinsam sagen, hier, das ist ja auch unsere gemeinsame Stadt, das ist unsere Gesellschaft, so leben wir zusammen und so wollen wir auch zusammenarbeiten.
Seht ihr darin auch irgendwie sowas wie ein feministisches Moment oder vielleicht auch anders gefragt? Erst einmal ist ja auch euer Kollektivnamen gegendert in der Form. Also inwiefern spielen Geschlechterverhältnisse in eurer Arbeitsweise oder in der Forschung eine Rolle, beziehungsweise würdet ihr euch eben auch als ein feministisches Projekt bezeichnen?
Doch, würden wir und machen wir ja auch. Also wir haben uns oder setzen uns vor allem mit Stadt in all ihren Phänomenen auseinander, erforschen diese Stadt und in der Stadt treffen wir, wie schon gesagt, auf total viele patriarchale Strukturen, sexistisch, rassistisch, alles, was das Spektrum hergibt sozusagen. Über diesen Gegenstand im Grunde sind wir dazu gekommen, uns damit auch auseinanderzusetzen, Wer sind wir denn selber und wie verstehen wir uns selber? Also wenn wir ethnografisch forschen und mit unseren ganzen Körpern ins Feld gehen, dann positioniere ich mich immer im Feld, ob ich will oder nicht. Aber ich bin eine Frau in der Stadt und werde als solche identifiziert und gelesen, ob ich das jetzt selber so annehme oder nicht. Es ist dabei im Zweifel total irrelevant, aber ich werde so identifiziert und wahrgenommen. Das prägt unsere Forschung. Und prägt auch unser situatives Wissen über Stadt. Also wie wir die Stadt wahrnehmen, ist total unterschiedlich, weil wir alle individuell sind. Aber unsere weibliche Sicht auf Stadt ist auch nochmal eine ganz andere als von einem Cis-Mann. Also wo gehe ich nachts als Frau lang oder nicht? Nehme ich die Unterführung, nehme ich sie nicht? Telefoniere ich währenddessen oder lieber nicht? Gucke ich irgendwie, dass ich die letzte U-Bahn kriege oder nicht? Also all diese Dinge, wie wir uns im Alltag bewegen, wird ja geprägt davon, wie wir uns selber wahrnehmen und wie wir wahrgenommen werden. Über diese Schleife sozusagen sind wir dann irgendwie dazu gekommen, dass wir es für uns auch in Anlehnung auf das Recht auf Stadt für alle, also das feministisch verstanden ist, auch als Teilhabe für möglichst alle. Denn darum geht es ja am Ende, dass in der Stadt und wie wir sie reproduzieren und wie sie produziert wird, der Anspruch aktuell nicht ist, dass sie für alle da ist. Und das wollen wir aber. Und das zieht für uns im Grunde zwangsläufig nach sich, feministisch zu denken und zu handeln.
Da auch nochmal anknüpfend auch auf dieses Recht auf Stadt für alle und wie könnte eigentlich Stadt auch anders aussehen? Was findet sich denn da vielleicht auch in euren eigenen konkreten Projekten an Ansätzen, eine solche Stadt aussehen könnte?
Ja, anknüpfend an, was Juliane gerade schon erzählt hat, vielleicht eins unserer Projekte bei Anruf Freundinnenschaft, in dem wir uns ganz explizit auch mit dem Kollektiven von FINTA, also Frauen, Inter, Non-Binäre, Trans, Agender-Personen und Menschen, die im Kollektiv auftreten. Unsere Annahme ist, dass der Stadtraum und auch die Stadtpolitik bzw. die Stadtentwicklung bis hin zur Architektur eben sehr cis-männlich geprägt ist und auch gerade FINTA sehr unsichtbar machen. Und was uns im Kontext der Stadtforschung und auch der Architektur aufgefallen ist, ist, dass das Thema Freundinnenschaft extrem unterrepräsentiert ist, dass gerade das kollektive Beieinandersein, also Zusammenkünfte in einer größeren Zahl, die eigentlich extrem wichtig sind, Aber genau, dass das Kollektive für uns erst und für Finta erst ermöglicht, den Stadtraum in gewisser Weise körperlich, performativ einzunehmen, Raum zu nehmen, Raum anzueignen, auch für unsere Bedürfnisse. Und der Stadtraum da auch extrem wichtig ist, dass aber in der Gestaltung, wie wir sie heute wahrnehmen, überhaupt nicht der Fall ist. Also wir uns nicht wirklich repräsentiert fühlen, auch zum Beispiel durch Sexismuserfahrungen oder die Angst vor Sexismus und sexuellen Übergriffen. Und dieses Projekt widmet sich eben diesen Freundinnenschaften und verdeutlicht nochmal, wie wichtig es ist, Raum einzunehmen und vor allem auch patriarchale Macht zu destabilisieren. Denn wenn wir eine größere Masse bilden, dann stellen wir die aktuellen Normen in Frage. Wir stören und da gibt es auch einige theoretische Auseinandersetzungen mit, zum Beispiel von Erin Wanker, Notes from a Feminist Killjoy oder auch Sarah Ahmed, die dafür oder darüber sehr viel geschrieben hat, dass dieses Kollektive, dieses Freundinnen schafft, nicht nur auch vielleicht eine gewisse antikapitalistische Logik hat, sondern gleichzeitig auch vielleicht eine Intimität verkörpert, wirklich im wahrsten Sinne verkörpert, die im patriarchal geprägten urbanen Raum sehr unangenehm zu wirken scheint für die Menschen, deren Privilegien dieser Raum eben aufgreift und repräsentiert.